Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Eine eigenwillige Kommune, in der die hässlichen, schön sind 80-Jährige wilden Sex haben und junge Mädchen sich wie selbstverständlich in junge Männer verwandeln. In Arkadien, dem neuen Roman der französischen Schriftstellerin Emmanuelle Bayer-Maktam, stehen die Normen unserer optimierten Gesellschaft auf dem Kopf. Arkadien ist Emmanuelle Bayer-Maktams 12. Roman, der 4., der jetzt auf Deutsch erschienen ist. Sie ist aber nicht nur Autorin, sondern auch Lehrerin. Sie unterrichtet Literatur an einer Schule, die überwiegend Kinder mit Migrationshintergrund besuchen, in einer der östlichen Pariser Vorstädte, die allgemein als Problemviertel gelten. Emmanuelle Bayer-Maktam ist eine engagierte Linksintellektuelle, die auch als Kommentatorin gefragt ist und häufig im Fernsehen zu politischen Themen Stellung nimmt. Herzlich willkommen, Emmanuelle Bayer-Maktam. Bonjour, Madame.
Bonjour. Enchanté.
Arkadien, das ist ja eigentlich ein Begriff aus der griechischen Mythologie, ein Ort der Idylle und Glückseligkeit. In Ihrem Roman ist das aber so eine Art Hippie-Gemeinschaft. Die hat einen charismatischen Anführer, der Arkadie heißt. Die leben alle im Liberty House. Und das hat mich jetzt an so Kommunen aus den 60er und 70er Jahren erinnert, zum Beispiel die Otto-Mühl-Kommune in Österreich. Was hatten Sie denn vor Augen, als Sie über so eine Gemeinschaft geschrieben haben?
Alors, je n'avais pas devant les yeux une communauté en particulier, hein. Je me suis beaucoup documenté sur les communautés ayant existé.
Ich habe mich nicht von einer einzigen Kommune inspirieren lassen, sondern von verschiedenen, die es ja auch immer noch gibt. Natürlich in den 60er, 70er Jahren, da hat das begonnen, aber was man vielleicht gar nicht so genau im Blick hat, überall auf der Welt existieren weiterhin solche Kommunen, die auf diesen Grundsätzen beruhen, die ich in meinem Buch beschreibe, also Gleichberechtigung und auch freie Liebe. Es gibt zum Beispiel in Portugal eine Kommune, die mich sehr inspiriert hat zu diesem Buch.
In Ihrem Buch, da gibt es eine Großmutter Kirsten, die läuft ständig nackt herum und Farah, die Erzählerin, erinnert sich, wie ihr als kleines Kind mal das Intimpiercing der Oma vor der Nase herumgebaumelt hat und sie kräftig daran gezogen hat. Die Mutter von Farah ist sehr schön, aber sie trägt die ganze Zeit so eine Art Niqab, um sich vor Elektrosmog zu schützen und Farah selbst mutiert im Lauf der Pubertät zum Mann. Sind das eigentlich alles Gegenbilder zu dem, wie Frauen heute sein sollen oder auch gesehen werden?
Nein, ich wollte eigentlich nicht unbedingt Gegenbilder zu den Stereotypen beschreiben, die man so jeden Tag sieht. Das war nicht der Ausgangspunkt für mein Buch. Aber es war der Gedanke, dass es ja so ist, dass Begehren wird jungen Menschen von jung an so eingetrichtert, dass man etwas Schönes, Muskulöses, schöne Körper eben begehren soll. Und wenn das aber nicht zugesteuert wird von der Erziehung her, dann geht das eventuell in eine andere Richtung. Und das hat mich interessiert. Denn was sich entwickelt, ist nicht unbedingt das, was jetzt körperlich so perfekt ist. Und darum geht es in dem Buch.
Und das ist ja ohnehin ein Thema in Ihren Büchern. Da sind ja meistens die Menschen anders als die optimierten Perfektionisten, die unsere Gesellschaft so anstrebt. Zum Beispiel auch in dem Roman Ich komme, da gibt es Sharon, die dick ist. Oder jetzt verwandelt sich eben Farah vom Mädchen in einen Mann. Da ist auch Intersexualität ein Thema von Arkadien. Sind denn diese Geschlechterrollen auch in Ihren Augen nur gesetzte Normen sowie Schönheitsideale?
Il me semble que nous sommes en train de nous rendre compte qu'effectivement la vision très binaire.
Wir sind ja gerade dabei, uns bewusst zu machen, dass diese binäre Denkweise Mann-Frau, von der wir geprägt sind, nicht wirklich begründet ist. Also entweder junge Mädchen, schwarz oder weiß, schön oder hässlich, dass etwas verschwimmt und dass wir uns andere Gedanken machen. Vielleicht haben wir ja Lust, etwas anderes zu sein als das, was uns so konventionell vorgeschrieben ist. Und in Filmen, Büchern, in der Fiktion vor allem natürlich im Moment, gibt es immer mehr Charaktere, die eben anders sind, die zum Beispiel transgender sind oder intersexuell sind.
Les livres, mais aussi les films et les séries, on commence à avoir de plus en plus de personnages intersexués ou transgenres.
Sie beschreiben diese Verwandlung des Mädchens in einen Jungen ja fast beiläufig. Sollten wir auch so damit umgehen, das beiläufiger wahrzunehmen und nicht so ein Riesending daraus zu machen?
Non, je pense au contraire qu'il est très salutaire que la parole se soit libérée à ce sujet.
Nein, das sehe ich eigentlich nicht so. Im Gegenteil, ich finde, es ist sehr wichtig, dass die Sprache auch befreit wird. Schauen Sie, als ich angefangen habe zu unterrichten, ich unterrichte an einer Schule, da war das kein Thema. Aber in der letzten Zeit kommt immer wieder mal ein Kind auf mich zu, ein Kind pro Jahr, würde ich sagen, ist so, und sagt, ich bin trans. Das hat es früher einfach nicht gegeben. Und deswegen ist es wichtig, dass man darüber spricht. Und ich finde halt überhaupt nicht, dass man zu wenig darüber spricht. Im Gegenteil.
Aber sehr schön an Ihrem Roman ist ja, dass Sie das auf eine auch sehr amüsante Weise über diese Phänomene schreiben. Da werden reihenweise Normen zerlegt in Arkadien. Da gibt es Sexszenen mit einer 80-Jährigen, der scheinbar pädophile Sektenguru ist, eigentlich ein ganz einfühlsamer Liebhaber. Ich hatte beim Lesen den Eindruck, dass Ihnen das auch sehr viel Spaß gemacht hat, vieles so gegen den Strich zu bürsten. Ist das so?
Moi, je m'aperçois que finalement tous les auteurs que j'aime mêlent le grave, le sérieux et le drôle.
Alle Autoren, die ich schätze, die mischen immer den Ernst und die heiteren Aspekte in ihrer Literatur. Und das ist auch das, was mich interessiert. Also das Tragische, das rein Tragische, das interessiert mich nicht. Und das reine Spaßmachen, die Plaisanterie, das interessiert mich auch nicht. Mir wird ja oft vorgeworfen, dass ich sehr provoziere, dass meine Schreibweise subversiv ist und die Leute eben, ja, schockiert, zum Beispiel in meinem Buch, diese Beziehung zwischen Farah und Arkadi, dem Guru, dass da Pädophilie drinsteckt oder dass es Gruppensex gibt und solche Provokationen. Aber schauen Sie mal, es gibt andere Autoren, die sind da viel, viel krasser gewesen. Jean Genet oder de Sade. Also ich versuche, das alles ein bisschen hineinzubringen und es muss eine Mischung sein.
D'autres auteurs avant moi sont allés beaucoup plus loin en la matière. Je pense à Jean Genet ou à Sade.
Arkadien heißt der neue Roman von Emmanuelle Bayer-Maktam, die heute unser Gast in der Lesart ist. Frau Bayer-Maktam, in Ihrem Arkadien, dem Liberty-Haus, da soll alles anders sein. Die Normen zählen nicht so wie draußen, aber dann kommt ein Flüchtling dazu und der darf dann doch nicht dazugehören. Selbst in so einer alternativen Gemeinschaft ist Toleranz dann ja offenbar doch nur ein Lippenbekenntnis. Wo sehen Sie das noch, dass diese Struktur so greift?
Ce qui est sûr, c'est que j'ai construit Liberty House à l'image de la société dans laquelle je vis. C'est-à-dire que Liberty House, c'est finalement à plus petite échelle ce qu'est la France en matière d'accueil aux réfugiés, par exemple.
Ich habe Liberty House ja schon nach dem Modell unserer Gesellschaft konstruiert, in der wir leben, also in Frankreich. Und da ist es natürlich so, in dem Moment, wo ein Flüchtling kommt von außen, dann haben alle Angst und sperren ihre Türen zu. Und natürlich, man redet von Toleranz, von Mildtätigkeit, von Güte und von Aufnahmebereitschaft, aber wenn es soweit ist, dann geht alles zu. Und deswegen ist das auch eigentlich dieses Modell, was Sie im Buch finden.
On voit bien, l'accueil fait aux réfugiés est loin d'être optimal.
Sie sind ja auch Lehrerin in einer sogenannten Brennpunktschule. Was erleben Sie denn da, wenn Sie jetzt, Sie haben einen Roman auch über Ideale, über Träume geschrieben. Wovon träumen denn die meisten Kinder, die Sie unterrichten? Was haben die für Ideale?
Moi, il se trouve que je vis et que j'enseigne en banlieue parisienne.
Ich arbeite in einer Banlieue von Paris, die man im Allgemeinen sensibel nennt, also schwierige Banlieue, schwierige Viertel. Und was mich wirklich auch ein bisschen schockiert hat, ist, dass meine Schüler kaum träumen. Sie träumen wirklich wenig und sie träumen auch sehr bescheiden. Also sie träumen natürlich auch von Aufstieg und solchen Dingen, aber in einem sehr, sehr bescheidenen Maße. Und ich denke immer, eigentlich müssten sie sich viel stärker machen. Sie müssten viel größere Träume haben, viel mutigere Träume. Aber das können sie nicht, weil sie ständig immer wieder in die Reihe gepackt werden. Sie dürfen nicht über ihre Linie hinausdenken. Sie müssen immer wieder auf die Reihe gebracht werden, weil sie eben ständig diskriminiert werden von der Gesellschaft.
Und ist denn die Situation für gerade diese Kinder jetzt auch durch die Corona-Krise noch schwieriger geworden? Denn hier in Deutschland wird darüber viel gesprochen, dass gerade schwache Kinder noch mehr abgehängt wurden jetzt durch die Schulschließungen. Wie ist das in Frankreich?
Oui, ça a complètement accentué les inégalités sociales, parce que beaucoup d'élèves n'étaient pas équipés technologiquement, par exemple.
Ganz klar, in Frankreich hat der Lockdown die sozialen Ungleichheiten verstärkt. Es gibt ja viele Kinder, die auch gar nicht die Technologie hatten, um sich zu beteiligen, als die Schulen geschlossen wurden. Manche sind komplett vom Radar verschwunden. Und man muss ganz klar sagen, die sozialen Gegensätze haben sich durch diesen Lockdown verstärkt.
Oui, ça a complètement accentué les disparités sociales.
Jetzt ist ja gerade in den letzten Wochen auch viel über Rassismus diskutiert worden, nicht nur in den USA, auch in Deutschland, in Frankreich, in ganz Europa. Ist das etwas, was Sie auch in dieser Schule, an der Sie unterrichten, erleben? Ist das für die Kinder dort auch Alltag?
Meine Schüler erleben täglich diesen Rassismus. Man muss dazu sagen, ich bin in einer Schule, wo ich die einzige Weiße bin in der Klasse. Und die Schüler erzählen ständig davon. Gerade bei mir um die Ecke sind vor kurzem 4 Gymnasiasten von der Polizei verhaftet worden. Also die Kinder werden ständig kontrolliert und angehalten. Und wenn es auch nur um Kleinigkeiten geht. Und daraus ist natürlich ein großer Hass auf die Polizei entstanden. Sie hassen die Polizei in einer radikalen und, ich finde, auch sehr gefährlichen Weise. Aber dieser Hass hat auch einen Grund, denn sie werden eben ständig im Alltag diskriminiert.
Ich denke mal, dass Sie aus Überzeugung an dieser Schule arbeiten und nicht, weil Sie das müssen. Haben Sie denn das Gefühl, Sie können dort irgendwas bewegen für diese Kinder?
Einerseits ist die Schule so das letzte Bollwerk, um etwas zu tun gegen diese sozialen Ungleichheiten, aber das reicht eben nicht. In Frankreich gibt es diesen Fahrstuhl nach oben nicht mehr, also den sozialen Aufstieg. Das funktioniert nicht mehr. Zum Glück gibt es die Schule noch, aber sie reicht eben einfach nicht aus. Das ist nicht genug.
Das heißt, die französische Gesellschaft ist ja auch immer mehr gespalten in rechts-links, in reich-arm, in Eliten und Abgehängte. Was denken Sie, wie verhindert werden kann, dass die Rechte aufgrund dieser Situation immer stärker wird?
Ich bin wirklich extrem beunruhigt von dem allen. Die Positionen haben sich extrem verschärft und das Rassemblement National, also die extremen Rechte, schürt die Antagonismen, schürt die Gegensätze innerhalb der Gesellschaft. Zum Beispiel sprechen Sie die ganze Zeit von einem anti-weißen Rassismus. Das ist so ein Beispiel. Also ich bin wirklich sehr, sehr beunruhigt von dem Ganzen. Und ich fürchte, die extreme Rechte hat alle Chancen bei der nächsten Präsidentschaftswahl.
Emmanuel Bayer-Magtam, vielen Dank für dieses Gespräch. Merci beaucoup und vielen Dank auch an unseren Übersetzer Dirk Fuhrich.
Bon, merci beaucoup.
Und der Roman Arkadien ist in einer sehr schönen Ausgabe im Sezession Verlag erschienen. Übersetzt hat das Buch Patricia Klobusitzki. Es hat 450 Seiten und kostet 28 €.